SR Info. Bilanz am Mittag.
Nun laufen sie, die Gespräche über die Ukraine zwischen den USA und Russland. Wir sprechen gleich darüber. Außerdem schauen wir heute Mittag auf die Waffenruhe im Libanon und sprechen ausführlich mit Alice Weidel von der AfD. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Wer den Kalten Krieg erinnert, dem dürfte das irgendwie bekannt vorkommen, was da heute in Riad passiert. Damals, bis Anfang der 90er, waren es die beiden Supermächte, USA und Russland, die auch über das Schicksal anderer Länder quasi mitverhandelt haben. Und dieses Denken in Einflusssphären ist den Präsidenten Trump und Putin wohl durchaus nahe. Denn wenn es heute um die Ukraine geht, dann wird über das Land gesprochen und nicht mit dem Land, das sich seit ziemlich genau 3 Jahren gegen den russischen Angriff verteidigt. Gesprochen wird nun also in Saudi-Arabien und unsere ARD-Korrespondentin Nina Amin beobachtet das für uns. Frau Amin, wer spricht da also heute nun mit wem?
Also seit dem Morgen gibt es ein Treffen zwischen dem Außenminister der USA Rubio und dem russischen Außenminister Lavrov. Die sind beide in der saudischen Hauptstadt Riad eingetroffen und jetzt gerade gab es die Nachricht aus dem Kreml, dass es eine Mittagspause gibt. Viel mehr Neuigkeiten oder irgendwie Informationen haben wir auch nicht über dieses Treffen. Wir wissen bloß, dass es heute den ganzen Tag stattfindet.
Mhm. Wie wird denn begründet, dass weder die Ukraine noch die europäischen Unterstützerstaaten der Ukraine an diesen Gesprächen teilnehmen dürfen?
Also das ist heute gar kein Thema gewesen, beziehungsweise das wird auch nicht begründet. Es hieß ja in der Vergangenheit schon aus Russland, dass man überhaupt nicht wisse, was die Europäer damit am Tisch zu suchen hätten. Das ist im Moment wirklich eine russisch-amerikanische Angelegenheit hier. Man muss auch sagen, dass es natürlich um die Ukraine und ein Ende des Krieges gehen wird. Ob das jetzt heute schon ist, glaube ich eher nicht, weil dieses Gespräch zwischen den Außenministern heute ist eine Vorbereitung. Das große Haupttreffen ist ja für später geplant. Es wurde ja gesagt, dass Trump und Putin sich ebenfalls in Riad treffen werden. Und dies kann man jetzt wohl so als eine Art Vorbereitungstreffen sehen. Es hieß auch schon im Vorfeld, man soll jetzt nicht zu hohe Erwartungen haben an den heutigen Tag. Es geht einfach hauptsächlich darum, diese Beziehung, die halt so lange auf Eis lag, zwischen Russland und den USA einfach wieder zum Laufen zu bringen.
Okay, das ist also heute quasi der erste Schritt. Zeichnen sich dennoch irgendwelche Kompromisslinien ab, entweder im Vorfeld oder durch Äußerungen aus den Verhandlungskreisen oder aus den Hauptstädten?
Es gab jetzt ja wohl von Putin die Aussage, dass, wenn es nötig wäre, er auch bereit sei zu Verhandlungen mit Zelensky. Ansonsten ist da, wie gesagt, sehr, sehr wenig zu hören. Wir wissen bloß, die Kritik ist groß, das haben Sie ja auch schon angedeutet, gerade auch aus Europa. Die sagen, es kann gar nicht sein, dass da Verhandlungen stattfinden, ohne dass die Ukraine oder ohne dass Europa irgendwie mit am Tisch sitzt. Es ist jetzt so, dass Zelensky auch in Riad erwartet wird, aber erst wohl morgen. Und es heißt es auch, dass das eigentlich schon lange geplant ist, also nicht richtig in Verbindung miteinander gebracht werden kann. Da müssen wir abwarten, was da jetzt noch kommt. Das ist natürlich auch für Saudi-Arabien, die sich dort jetzt als Vermittler positionieren, ein bisschen schwierig, das so nach außen zu tragen, wie es sein kann, dass man über ein Ende des Kriegs in der Ukraine diskutiert in Saudi-Arabien, ohne dass die Ukraine dabei ist.
Ja, kann es sein, dass die Ukraine da vielleicht auch ein Stück weit nur Mittel zum Zweck ist für 2 Länder, die sehr mächtig sind in der Weltpolitik und die nun darüber wieder ins Gespräch kommen?
Ich denke auch, dass es natürlich mit der Hauptgrund, also Saudi-Arabien wurde ja auch nicht ohne Grund gewählt. Saudi-Arabien hat sich sehr neutral verhalten im Ukraine-Krieg, hat sehr gute Verbindungen zu Amerika, aber halt auch zu Russland. Also Amerika muss man sagen, zu auch Trump ganz besonders. Der Kronprinz, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und Trump verstehen sich sehr gut. Gerade hat es einen milliardenschweren Deal gegeben, dass bin Salman jetzt investiert in die USA und zugespitzt könnte man natürlich sagen, Trump bringt dafür sozusagen die Weltöffentlichkeit jetzt nach Riad. Aber ganz klar ist, dass es auch ein zweischneidiges Schwert ist. Das haben uns auch Experten gesagt für Saudi-Arabien. Denn, wie gesagt, es ist schwierig, über eine Lösung im Ukraine-Krieg zu reden, wenn die Ukrainer nicht mit am Tisch sitzen. Also das wird ja auch von vielen kritisch gesehen.
Wie geht es denn nun weiter, Riad? Sie haben eben angedeutet, es wird auf jeden Fall heute geredet. Ist dann definitiv erstmal Schluss oder könnte sich das jetzt über Tage hinziehen?
Ich denke nicht, aber genaue Informationen haben wir da nicht. Wie gesagt, also mit der Informationspolitik in Saudi-Arabien ist es ein bisschen schwierig. Da sind wir auch als Journalisten dann ganz oft erst von einer Minute auf der anderen mit den Informationen oder mit den Pressekonferenzen konfrontiert, dass die stattfinden. Von daher, ich denke aber nicht, dass das jetzt mehrtägig ist, weil es halt noch andere Konferenzen und Treffen gibt diese Woche in Riad, wichtige. Auch zum Stichwort Gaza, Wiederaufbau in Gaza. Da kommen noch arabische Vertreter zusammen in Riad. Und wie gesagt, es hieß jetzt, wir haben gehört auf Al Jazeera, einem arabischen Nachrichtensender, dass angeblich Ende des Monats Trump und Putin nach Riad kommen sollen. Das ist aber überhaupt nicht bestätigt. Da müssen wir schauen, aber das wird dann der nächste große Aufschlag sein, denke ich, wenn die beiden in Riad aufeinandertreffen.
Informationen von ARD-Korrespondentin Nina Amin. Mit ihr habe ich unmittelbar vor Beginn der Sendung über die russisch-amerikanischen Verhandlungen zum Ukraine-Krieg gesprochen. Zu denen wurde aus Moskau am Vormittag übrigens verlautbart, dass die Ukraine ein Recht auf EU-Beitritt habe, nicht aber auf NATO-Beitritt. Präsident Zelensky darf in Riad ja nicht dabei sein, wir haben es eben angesprochen. Gestern war er allerdings auch nicht bei einem Treffen von einigen europäischen Staaten in Sachen Ukraine. Stefan Lack.
Bereits in der Nacht reagiert Zelensky auf den Ukraine-Gipfel in Paris. Über die sozialen Netzwerke teilt er mit, der französische Präsident Macron habe ihn in einem Telefonat über die Gespräche unterrichtet. Er sei sich mit Macron einig, dass es starke Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben müsse. Andernfalls sei dies nur eine Einladung an Russland, im Falle eines brüchigen Waffenstillstands erneut sein Land und auch andere europäische Staaten anzugreifen. Ein starkes Signal war beim Treffen in Paris jedoch ausgeblieben. Zwar wurde anschließend berichtet, man sei bereit, Sicherheitsgarantien zu geben, wobei die Modalitäten mit allen Teilnehmenden zu prüfen seien, je nachdem, wie groß die amerikanische Unterstützung ausfalle. Dass es nicht ohne die Amerikaner geht, glaubt auch der ukrainische Präsident Zelensky. In einem Exklusivinterview mit Sandra Maischberger, das heute Abend um 23.05 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, äußert Zelensky erhebliche Zweifel an den militärischen Fähigkeiten der Europäer.
Nein, Europa ist heute schwach. Europa ist zwar in diesen 3 Jahren stärker geworden, die Produktionskapazitäten wurden erhöht, die technologische Stärke weiterentwickelt, die Bereitschaft ist größer geworden, aber was die Truppenstärke angeht, die Anzahl der Kampftruppen, der Flotte, was die Luftwaffe angeht, die Drohnen, ich denke ehrlich, dass Europa heute schwach ist.
Bislang habe die Ukraine sich allein gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt. Wenn man heute über Sicherheitsgarantien sprechen würde, nach einem Ende des heißen Kriegs, einem Waffenstillstand, dann müssten neben einem europäischen Truppenkontingent auch US-Truppen involviert sein. Das habe er auch US-Präsident Trump gesagt, so Zelensky bei Maischberger.
Ich habe ihm gesagt, dass die Amerikaner dabei sein sollten, weil wir sonst unsere Einigkeit verlieren können. Es geht nicht nur um Truppenstärke. Es ist eine wichtige Machtdemonstration gegenüber Putin, dass alle Verbündeten gemeinsam die Ukraine schützen.
In der Ukraine reagieren Beobachter zurückhaltend auf den Pariser Gipfel. Dem gestrigen Treffen würden schon bald weitere folgen, meint der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko. Dieses Treffen war darauf ausgerichtet, auf die Vorschläge der USA zu reagieren, dass Europa amerikanische Waffen für die Ukraine kauft, sowie bezüglich der Bildung eines europäischen Friedenskorps. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Entscheidungen. Ich denke, ein Teil der Länder ist bereit für diese Entscheidung, aber nicht alle. Der Einschätzung von Bundeskanzler Scholz, es sei jetzt viel zu früh, über Truppenentsendungen in die Ukraine zu sprechen, es sei eine unpassende Debatte zur falschen Zeit über das falsche Thema, widerspricht jedoch Fesenko. Man muss jetzt schon reden, denn die Ereignisse haben sich ziemlich schnell entwickelt. Wenn wir diese Entscheidung hinauszögern, dann wird Europa nicht bereit dafür sein und es kann passieren, dass dies die Art und Weise beeinflusst, wie Entscheidungen über den Waffenstillstand in der Ukraine getroffen werden. Deshalb können wir diese Entscheidung nicht aufschieben.
Stefan Lack hat berichtet. Wir wechseln den Krisenherd. Nicht nur in Gaza führt die israelische Armee Krieg, auch im Libanon geht man gegen Terroristen vor, die vor allem den Norden Israels praktisch täglich unter Beschuss genommen hatten. Wie in Gaza gibt es auch im Libanon derzeit eine Waffenruhe. Und bis heute sollte sich die israelische Armee aus dem Süden des Libanon komplett zurückziehen. Das wird allerdings nicht geschehen. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Israel werde eine kleine Anzahl von Truppen an 5 strategisch wichtigen Punkten entlang der Grenze belassen, erklärte ein Armeesprecher. Der ehemalige Verteidigungsminister und jetzige Oppositionspolitiker Benny Gantz unterstützt diese Linie, die die Regierung nach eigenen Angaben mit den beiden Vermittlerstaaten USA und Frankreich und auch mit den Vereinten Nationen abgestimmt hat. Wir müssen überall, auch mitten im Libanon, gegen den Terror vorgehen. In keinem Gebiet sollten Terroristen Sicherheit finden. Der Libanon hält nicht die Bedingungen des Abkommens ein und die Hisbollah bewaffnet sich neu und positioniert sich im Grenzgebiet. Der Staat Israel kann seine Truppen nicht aus dem Libanon abziehen, denn er kann Grenzdörfern wie Metula oder Shtula keine Sicherheit gewährleisten. Es soll nur eine vorübergehende Maßnahme sein, erklärte ein Militärsprecher, bis die libanesische Armee die Bewegungen der Terrormiliz Hisbollah in einer definierten Pufferzone eingeschränkt habe. Demnach soll sich die Hisbollah, wie in der UN-Resolution 1701 vorgesehen, bis hinter den etwa 30 Kilometer nördlich der israelischen Grenze verlaufenden Litani-Fluss zurückziehen. Dies sei bisher nicht komplett umgesetzt worden, sagt das israelische Militär. Doch dass die libanesische Armee dies wirklich schafft, gegen die Hisbollah zu agieren, daran gibt es in Israel erhebliche Zweifel. Etwa beim früheren Regierungskoordinator für den Norden Israels, Ex-Marinekommandant Eliezer Marom. Wir hätten darauf bestehen müssen, aus dem Libanon so lange nicht abzuziehen, bis die UN-Resolution 1701 umgesetzt wird. Wer dafür sorgt, dass diese Resolution umgesetzt wird, ist momentan die israelische Armee und nicht die libanesische Armee. Aus dem einfachen Grund, weil die libanesische Armee das nicht kann. Bedenken, dass die libanesische Armee in Zukunft die Hisbollah in Schach halten kann, hat auch Avichai Stern, der Bürgermeister von Kiryat Shmona. Das israelische Grenzdorf liegt buchstäblich nur einen Steinwurf vom Libanon entfernt. Im Armeeradio erklärte er am Morgen: Nicht nur ich fühle mich hier nicht wohl, und da spreche ich für die Bewohner der Gemeinde. Ich denke nicht, dass wir der libanesischen Armee die Schlüssel für unsere Sicherheit geben können. Unsere Armee bleibt zwar in den 5 Stellungen, aber was ist, wenn die Bewohner in die Dörfer des Südlibanon zurückkehren, in ihre Häuser, die sich gerade mal einen Meter von der Grenze entfernt befinden? Wie sollen wir den nächsten 7. Oktober aufhalten? Noch immer sind Zehntausende Bewohner aus den israelischen Grenzgemeinden im Norden evakuiert. Nur langsam kehren sie in ihre zum Teil zerstörten Wohnungen und Häuser zurück. Unklar ist, wie nun weiter verfahren wird. Ob die Frist für die Waffenruhe möglicherweise erneut verlängert wird, steht noch nicht fest. Libanesische Politiker und auch Hisbollah-Chef Naim Qassim werten den Verbleib israelischer Soldaten im Libanon als Verletzung der Waffenruhe. Der Anführer der Terrormiliz sprach sogar von israelischer Besatzung, die man sich nicht bieten lassen werde.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Alice Weidel von der AfD ist heute zu Gast in unserer Gesprächsreihe anlässlich der Bundestagswahl. Sie hören wir also gleich. Jetzt erstmal die Meldungen mit Magnus Neuschwander.
Mit einem Staatsakt im Berliner Dom hat die Bundesrepublik Deutschland vom verstorbenen Ex-Bundespräsidenten Köhler Abschied genommen. Unter den Trauergästen waren unter anderem Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsidentin Baas, Bundeskanzler Scholz und Bundesratspräsidentin Rehlinger. Köhler war von 2004 bis zu seinem Rücktritt 2010 Bundespräsident. Er war am 1. Februar nach kurzer Krankheit im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Krise am Immobilienmarkt hält an. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland so wenige Baugenehmigungen erteilt wie zuletzt vor 15 Jahren. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes gaben die Behörden grünes Licht für insgesamt knapp 216.000 Wohnungen. Das sind fast 17% weniger als 2023. Es ist das dritte Minus in Folge. Gründe für den Rückgang sind die stark gestiegenen Kosten fürs Bauen und die vergleichsweise hohen Zinsen für Baukredite. Am Mittag ist das Programm der Musikfestspiele Saar vorgestellt worden. Von Mai bis Oktober sind 20 Konzerte mit internationalen Spitzenmusikern geplant. Mit ihrem Programm wollen die Initiatoren den europäischen Gedanken in der Region stärken. Erstmals findet auch ein internationaler Orgelwettbewerb statt. Das Eröffnungskonzert im Mai gestaltet der Dresdner Kreuzchor. Das Festival endet mit einem Konzert der Deutschen Radiophilharmonie anlässlich des Tages der Deutschen Einheit im Saarland.
Einzeln und nacheinander mussten sie gestern Abend Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort stehen. Bundeskanzler Scholz, die Kanzlerkandidaten Merz und Habeck und die Kanzlerkandidatin Alice Weidel. In der ARD-Wahlarena hatten sie jeweils eine halbe Stunde. Für die Gäste im Studio also die Möglichkeit, alle vier persönlich zu erleben. Anne-Kathrin Mellmann.
Demokratie-Arena in einer Halle im Berliner Stadtteil Moabit. 150 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland fragen, was sie bewegt. Nach zwei Stunden fällt ihr Urteil. Christa Bartmeier aus Gesecke sagt:
Also ich fand es total toll. Ich fand es schade, dass ich mit meiner Frage an Friedrich Merz nicht rangekommen bin. Ich bin ja so ein Habeck-Fan, ne? Aber ich habe ja auch schon mal das eine oder andere jetzt im Fernsehen auch verfolgt und es wiederholten sich so einige Antworten. Ich hatte so ein Déjà-vu bei dem einen oder anderen, ob es bei Olaf Scholz war oder bei Alice Weigel.
Die Studenten Timo Debur und Tobias Schied haben sich auf der Veranstaltung kennengelernt. Beide hatten Glück, kamen an die Reihe und konnten ihre mitgebrachten Fragen zur Rente und Landwirtschaft stellen. Trotzdem wirken sie danach ein bisschen enttäuscht.
Boah, ich finde es schwierig, sich da festzulegen, weil ich finde, dass viel zu viele politische Floskeln gefallen sind bei allen Kandidaten.
Ich kann mich dem groben Urteil von meinem Vorredner anschließen. Es war an vielen Stellen leider sehr schwammig und sehr floskelhaft. Ich würde aber sagen, von der Stärke der Antworten und dass es in dem Punkt auch ein bisschen sein Markenkern war Friedrich Merz stark, auch wenn ich da nicht alles, einfach persönlich nicht alles teile, aber von der quasi Stärke und der Härte war er in dem Punkt von der Präzision seiner Antworten wirklich der Beste.
Annabelle Weigmann, Psychologiestudentin mit langem hellblondem Haar, hat Friedrich Merz gefragt, warum er bei Straftätern mit Migrationshintergrund nur Abschiebungen thematisiert, wenn es eigentlich besser wäre, psychologische Hilfe zu geben. Sie war in der Live-Sendung eine der ersten Fragestellerinnen.
Ich habe dann doch sehr überrascht, wie stark nervös das dann wirklich macht und wie schwierig das auch fällt, egal wie viel man davor in seinem Kopf nachdenkt, sich dann wirklich so klar auszudrücken und zu irgendwie seine Frage zu formulieren.
Nervosität, die sich die Spitzenkandidaten nicht anmerken lassen. Nach dem Auftritt eilen sowohl Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz als auch Alice Weidel von der AfD sofort aus der Arena. Ein gut gelaunter SPD-Kanzler Olaf Scholz nimmt sich einen Moment. Das Publikum habe er toll gefunden.
Ich liebe überhaupt die Bürgergespräche. Ich mache das am allerliebsten, um ehrlich zu sein. Es hat mir Spaß gemacht. Es waren sehr strenge, kritische Fragen und sehr interessierte Fragen. Das finde ich gut. Und es ging auch um die Probleme, die wir wirklich haben.
Der Spitzenkandidat der Grünen, Robert Habeck, gibt dem Publikum eine Eins mit Sternchen und nimmt mit:
Dass das Publikum ganz häufig andere Fragen hat, als die Journalistinnen und Journalisten den Spitzenkandidaten stellen.
Die Moderation spielte nur eine unterstützende Rolle. Im Mittelpunkt stand das Publikum, dessen Fragen manchmal konkreter waren als die Antworten der Spitzenpolitiker.
Seit Mitte letzter Woche sprechen wir hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag ja mit den Spitzen- bzw. Kanzlerkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien. Heute ist Alice Weidel an der Reihe, die Co-Parteichefin der AfD. Mit ihr haben Bianca Schwarz und Gabor Hallas gesprochen.
Wollen Sie sich das einfach so gefallen lassen? Ich nicht. Deshalb bin ich in die Politik gegangen. Das sind die ersten 2,5 Sätze aus Ihrem Buch Widerworte. Das klingt ein bisschen wütend oder missinterpretiere ich, und Sie sind gar nicht wütend an der Stelle.
Es ist tatsächlich so, dass ich das gar nicht abstreiten möchte, dass ich schockiert gewesen bin. Wenn sich jemand dorthin stellt, eine Kanzlerin eines großen Industrielandes, und sagt, meine Politik ist alternativlos, da habe ich mich bedroht gefühlt. Und das
bedroht,
hat mich
sagen bedroht. Sie, nicht wütend.
Also, nein, bedroht. Eigentlich, ich habe gerade nach dem Wort gesucht, bedroht. Weil ich glaube, dass das der Anfang, oder ich hatte befürchtet, dass das der Anfang ist in der Unterminierung unserer freiheitlichen Gesellschaft.
Sind Sie heute manchmal wütend? Also wir haben in der Vorbereitung auch nochmal über Ihre Rede in Riesa gesprochen. Also wenn Sie da sagen, die Windmühlen der Schande, war das eigentlich etwas, was Sie sich spontan überlegt haben, oder stand das im Manuskript?
Das ist frei gesprochen. Das stand nicht im Manuskript. Da habe ich ja, also das ist eine Metapher gewesen, ne? Also ich habe mich bezogen auf den Reinhardswald. Ich glaube, dass es falsch ist, ganze alte, wunderschöne Wälder abzuholzen für Windkraftanlagen, die sich normalerweise nicht rentieren würden, die sich nur rentieren für Versorgungsunternehmen, weil sie hochsubventioniert sind, im Übrigen auf uns alle Kosten, ne, auf Steuerzahlerkosten. Diese Sachen, die würden, also diese Windkraftwerke würden normalerweise ohne das EEG die meisten von denen gar nicht gebaut. Aber aufgrund dieser Marktverzerrung glaube ich, dass es völlig falsch ist, da den wunderschönen Grimms Märchenwald abzuholzen.
Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, weil der hat 20.000 Hektar und man müsste, wenn man auf die Fakten guckt, sagen, dass nicht mal 1% dieses Märchenwaldes abgeholzt wird für diesen Windpark. Die Windräder stehen ja noch gar nicht. Warum übertreiben Sie da so?
Aber abgeholzt wird und das ist ein Symbol. Es wurden viele Wälder und Hänge schon abgeholzt.
Die AfD ist ja durchaus oft mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie gerade keine Politik macht für geringere Einkommen oder die Mittelschicht. Sie schlagen aber im neuen Wahlprogramm vor die Idee des Familiensplittings. Würden Sie die bitte erstmal kurz erklären?
Wir wollen ja gerade Familien und geringe und mittlere Einkommen entlasten. Und das machen sie durch Freibeträge, durch eine sehr deutliche Anhebung der Freibeträge. Es gibt ein Rechenbeispiel. Also wir sagen, der Freibetrag auf Erwachsene muss auf 15.000 Euro angehoben werden und für jedes Kind jeweils 12.000 Euro. Da kommen Sie bei einer fünfköpfigen Familie, also ein Ehepaar mit drei Kindern, kommen Sie auf fast 70.000 Euro brutto, wo Sie überhaupt gar keine Steuern zahlen bei uns.
Aber da müssten wir natürlich nochmal nachfragen, wie bezahlen Sie das? Weil das ist ja nicht das Einzige. Sie wollen ja Einkommenssteuer senken, Sie wollen CO2-Abgabe abschaffen, Sie wollen die Grundsteuer abschaffen, die Erbschaftssteuer abschaffen. Da gibt es jetzt, je nachdem welches Institut man liest, so Schätzungen, kostet zwischen 97 und 180 Milliarden. Also gibt es unterschiedlichste Angaben. Sie haben bei den Kolleginnen im ZDF, glaube ich, gesagt 110. Wie kommen Sie auf die 110 Milliarden und wie wird es gegenfinanziert?
Also ich komme drauf, weil ich es durchgerechnet habe. Gott sei Dank kann ich das selbst berechnen. Ziemlich schnell. Die Entlastung bzw. die Mehrkosten zur Entlastung der Steuerzahler, das ist ja genau das. Wir müssen, die Arbeitnehmer und die Unternehmen müssen entlastet werden, weil sie wertschöpfend sind. Die Menschen gehen zur Arbeit, zahlen ihre Steuern. Viel zu viel muss deutlich weniger sein. Sie gegenfinanzieren das ganz einfach und zwar, indem sie bei den Ausgaben runtergehen müssen. Und zwar wird dann das Geld unter einer AfD-regierten Führung wird dann nicht in alle Welt verschossen, auch nicht für Klima mehr ausgegeben. Wir werden auch das EEG streichen und Bürgergeld an Ausländer wird es auch nicht mehr geben. Wir stellen ja von Geld auf Sachleistung um und dann kriegen sie das gegenfinanziert. Die Summe dieser ganzen Streichung auf der Ausgabenseite liegen bei uns bei rund 135 bis 140 Milliarden. Und dann haben sie sogar nachher einen Überschuss im Haushalt und können voll die geringen und mittleren Einkommen und die Familien entlassen.
Ich glaube, da gäbe es einige Punkte. Die Entwicklungshilfe zum Beispiel, ne, die würden Sie ja jetzt nicht von heute auf morgen komplett streichen können, weil eine Entwicklungshilfe ist ja auch immer eine Wirtschaftshilfe. Ne? Wir wissen auch sehr, sehr gut, dass da, wo wir uns zurückziehen, dass die Großmächte, insbesondere Russland und China, an dieser Stelle in diese Länder reingehen. Ne? Also das ist ja.
Aber glauben Sie nur eins, glauben Sie, dass Deutschland weiter Entwicklungshilfe an die Volksrepublik China zahlen sollte? Also ich halte das für falsch. Da können wir zuerst sparen.
Es gibt aber Afrika zum Beispiel. Also da sieht man es ja, dass die Chinesen zum Beispiel ganz konkret reingehen, wo wir uns zurückziehen.
Für eine positive Maskulinität, was wir gerade in Afrika finanzieren. Ich meine, ich will einfach nur damit sagen, wir haben so viele Schießbudenprojekte international, die unbedingt zusammengestrichen gehören. Das ist völlig unseriös.
Da gibt es sicherlich genau die einen und die anderen. Ne? Also Sie haben diese Rechnung gemacht. Ich bin froh, dass Sie es jetzt erklärt haben, weil die 110 Milliarden standen ja jetzt auch schon ein paar Tage im Raum, ohne dass wir richtig verstanden haben, wie sind Sie denn da hingekommen. Also dafür herzlichen Dank. Wir kommen nicht umhin, in diesem Interview auch über den furchtbaren Anschlag in München zu sprechen in der letzten Woche. Nach diesem Anschlag haben Sie in einem Statement härtere Abschiebungen verlangt. Der Täter ist Afghane. Das würde in dem Fall Verhandlungen mit den Taliban bedeuten. Und ich nutze an dieser Stelle mal, dass Gabor im Raum ist, der tatsächlich schon mit Taliban gesprochen und Tee getrunken hat. Wie kam das dazu? Wie war das?
Naja, ich war als Korrespondent ungefähr 20 Mal im Land. Und diese Gespräche laufen natürlich so ab, dass man lange zusammensitzt, wirklich viel Tee trinkt und am Ende rausgeht und wenig erreicht hat. Also man braucht sehr viel Geduld, wenn man mit Taliban spricht. Jetzt habe ich nicht mit denen verhandelt, sondern nur ein Interview geführt, aber ich glaube, bei Verhandlungen ist es ähnlich.
Haben Sie schon mal?
Nein. Also
mit Taliban gesprochen?
Nein, habe ich nicht. Also würde mir die Gelegenheit fehlen. Es ist auch jetzt nicht so, dass ich nach Afghanistan reisen würde, allein schon aus dem Sicherheitsaspekt raus. Das Problem, das liegt ja ganz woanders. Und zwar, dass sie in Afghanistan eine gelernte Struktur haben, wo der Steinzeit-Islamismus und die Scharia praktiziert wird. Es gibt keinen freiheitlichen Islam in Afghanistan. Da Sie ja in Afghanistan waren, wissen Sie das.
Jetzt haben Sie ja angesprochen, was das für ein Regime ist. Sie haben die Sicherheitsgründe angesprochen. Ich meine, wenn man sieht, wie die Situation für afghanische Frauen ist, die werden eingesperrt, die Mädchen dürfen nicht in die Schule. Wollen Sie wirklich mit so einem Gesprächsangebot dieses Steinzeit-Islamisten-Regime adeln? Weil das wäre es ja am Ende.
Wir fragen Sie deswegen so konkret tatsächlich nach den Taliban, weil die sich ja letzte Woche zu Wort gemeldet haben. Afghanistan sei durchaus bereit, Straftäter aus Deutschland zurückzunehmen, unter der Voraussetzung, dass die Botschaft in Kabul wieder eröffnet und dass die Gespräche direkt stattfinden zwischen Deutschland und Afghanistan. Ist das eine gute Idee oder ist das Erpressung?
Also ich glaube, dass man grundsätzlich Gesprächsangebote annehmen sollte. Es schadet überhaupt gar nicht, sich miteinander zu unterhalten. Und Fakt ist, dass wir uns von den straffälligen Afghanen uns hier so schnell wie möglich trennen müssen.
Also sagen Sie, das ist eine gute Idee.
Vor allem abgelehnten. Ja, wir müssen diese Menschen so schnell wie möglich in ihr Heimatland zurückführen. Und wenn das nicht möglich ist, und das werde ich Ihnen ganz klar sagen, wenn das nicht möglich sein wird, wird eine AfD-geführte Regierung mit Staaten, mit Anrainerstaaten in Verhandlungen gehen, dass wir Auffanglager dort gründen und diese Menschen dahin zurückschicken. Was nicht passieren wird, ist, dass diese Menschen, die illegal hier sind, Straftaten begehen, noch und nöcher Polizei bekannt sind, dass sie in diesem Land bleiben. Wir werden sie ausfliegen und zwar so schnell wie möglich und alle miteinander.
Dann kommen wir zum Schluss und wir haben ja mit allen oder sprechen mit allen Spitzenkandidaten der Parteien und bitten immer den Gast, der davor da war, etwas Nettes über den nächsten Gast zu sagen.
Nach Ihnen kommt Bundeskanzler Olaf Scholz. Sagen Sie doch bitte was Nettes über Olaf Scholz.
Ich glaube, dass Olaf Scholz von allen unterschätzt wird. Er ist gestellt im politischen Geschäft, ist jahrzehntelang dabei. Ich glaube, dass er viele Joker in der Tasche hat und dementsprechend sollte man den Mann immer irgendwie, auch wenn man ihn vielleicht gerade abgeschrieben hat, das ist ja auch so, man merkt das, die SPD hat 10% nachgelassen, aber ich glaube, dass man Olaf Scholz generell nicht unterschätzen sollte.
Sagt Alice Weidel, die Kanzlerkandidatin der AfD für die Bundestagswahl. Bianca Schwarz und Gabor Hallas haben mit ihr gesprochen. Und am Donnerstag geht es dann, wie gehört, weiter mit Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD. Schauen wir noch auf das Wetter. Heute Nachmittag kommen zur Sonne Schleierwolken bei Höchstwerten zwischen 1 und 5 Grad. Die Nacht wird oft klar. Es kühlt ab auf -3 bis -7 Grad. Morgen am Mittwoch erst noch meist freundlich im Tagesverlauf, dann zum Teil dichtere Wolken, aber trocken. Höchstwerte morgen 3 bis 7 Grad. Das war's von der SR-Infobilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Zu den Pariser Beratungen von europäischen Staats- und Regierungschefs über den Ukraine-Krieg schreibt die französische Zeitung Le Dernier Nouvelle d'Alsace. Werden sie sich auf eine Strategie einigen können? Das ist nicht sicher, denn es gibt viele, die die Entsendung von Friedenssoldaten in die Ukraine in Erwägung ziehen und andere, die dies ablehnen, die sich der amerikanischen Position anschließen und andere, die sie in Frage stellen. Dass Europa heute nicht mit einer Stimme spricht, ist keine Überraschung, sondern ein großes Handicap. Die von Trump angestoßene Beschleunigung ist historisch und birgt große Risiken für Europa, nicht für die Vereinigten Staaten. Es geht um den Frieden auf dem Kontinent und um die Zukunft der EU, die auf diese Umwälzung nicht vorbereitet war. Die russische Zeitung Nessavisimaya Gazeta kommentiert das Außenministertreffen Russlands und der USA in der saudischen Hauptstadt Riad. Die ganze Welt und bestimmt ganz Russland verbindet mit diesem ersten grundlegenden Versuch Moskaus und Washingtons, sich zu einigen, die Hoffnung auf ein Ende des brutalen russisch-ukrainischen Konflikts. Es wird nicht leicht sein, eine gemeinsame Sprache zu finden. Das gegenseitige Vertrauen ist seit langem verloren. Die Meinungen, welcher Kompromiss zulässig ist, gehen auseinander. Und dazu senden die europäischen Verbündeten der USA an Trump das Signal, dass ihnen weder Vereinbarungen mit Russland passen, die wie ein Sieg des Kremls aussehen, noch übergroße Zugeständnisse der Ukraine, die die Sicherheit von EU-Ländern gefährden könnten. Die niederländische Zeitung De Volkskrant schreibt zur Entwicklung der transatlantischen Beziehungen: Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte zunächst zu einer Revitalisierung des Westens geführt. Gemeinsam kämpften die USA und Europa für Demokratie und internationale Rechtsstaatlichkeit und gegen die Aggression des Autokraten Putin. Es ist unklar, was genau Trump tun wird, um den Krieg zu beenden. Der Kampf für Demokratie und internationales Recht wird dabei sicher keine Rolle spielen. Europäer und Amerikaner waren 80 Jahre lang durch die Demokratie vereinte Brüder, trotz aller Meinungsverschiedenheiten. Jetzt hat Europa seine Brüder verloren. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.